F. Ein Fest in Bethanien. Nach Monaten kamen alle wohlbehalten in Jerusalem wieder an. Als die Formalitäten beim Landpfleger Pilatus erledigt waren und der Hauptmann in seinen neuen Beruf als römischer Kommissar anerkannt war, machte er zuerst einen Besuch bei Nikodemus. Hier erfuhr nun der Römer von den Vorgängen bei Jesu Himmelfahrt und von der Ausgießung des lebendigen Heiligen Geistes über seine Jünger. Nikodemus schilderte ihm: Die Templer waren ratlos gegen diese plötzlich so gewaltige Redemacht der Apostel. Und als einige Priester versuchten, es so hinzustellen, als seien diese Jünger in trunkenem Zustande, da ging eine helle Empörung durch alle Zuhörer. Und gleich ob Jude oder Fremder, alle traten auf die Seite der Jesu-Jünger und verlangten auch nach der Taufe. Im Tempel gärte es gewaltig. Der hohe Priester war voll Hass und Rache, und ich habe mich darum vom Tempel losgesagt. Nun werden die Schlechtigkeiten nicht mehr geheim, sondern öffentlich betrieben. Es wird nicht lange mehr währen, so sind die Gefängnisse des Tempels voll. Denn irgendeine Schuld werden sie an jedem Anhänger Jesu finden. Bei diesen Worten krampfte sich des Nikodemus Herz in tiefem Schmerz zusammen. Obgleich Pilatus von der Herrlichkeit des Auferstandenen auch etwas erfahren und fühlen durfte, blieb er doch der Alte, der den Tempel gewähren ließ und auch gewähren lassen musste. Denn es waren ja Juden, um die es sich handelte. Und diese selbst hatten nicht den Mut, von den Römern als ihren Feinden Hilfe zu erbitten. In der Nacht blieb der Hauptmann noch bei Nikodemus. Am Morgen aber befand er sich schon auf dem Ritt nach Bethanien. Unterwegs traf er zwei Wanderer, die auch zu Lazarus wollten und denen er den Weg beschreiben konnte. Von ihnen erfuhr er, dass sie Flüchtlinge wären, die, um den Verfolgungen des Tempels aus dem Wege zu gehen, in Bethanien Schutz suchen wollten. Denn nach Bethanien würden sich die Templer nicht getrauen. Lazarus erwartete den Hauptmann schon voll Freuden, denn der Herr hatte ihm sein Kommen innerlich angezeigt. Gegen Mittag kam er, von allen Anwesenden herzlich begrüßt, dort an, und lange hielt er Maria Magdalena umschlungen. Nun schlossen sie auch vor aller Welt ihren Lebensbund, und wiederum war nur ihr Jesus, ihr treuer Gott und Vater, der Frieden, Glück und Seligkeiten gebende. Ihre Hochzeit im Hause des Lazarus sollte ein Fest für alle Jünger und Freunde Jesu werden, denn Lazarus hielt es für seine Pflicht, Maria Magdalena und dem Hauptmann ein rechtes Hochzeitsmahl zu bereiten. Alle Freunde Jesu waren geladen bis zum einfachsten Arbeiter. Und am Abend vereinten sie sich in innerster Verbundenheit zu einer geistigen Feierstunde. Lazarus und seine beiden Schwestern waren sehr glücklich in dem Bewusstsein, auch der Meister nimmt teil an dieser Feier. Und ganz erfüllt davon bat Lazarus alle Gäste und Hausbewohner noch bewusster, den treuen Meister in ihre Freude mit einzuschließen. Denn die wahre Freude, sprach Lazarus, ist die Bekundung rechter Dankbarkeit. so wie wir nun bitten, Herr, segne uns und diese Feier durch deine Gegenwart. So wollen wir auch gemeinsam danken, in innigster Freude, da er uns gewürdigt hat, im Geiste himmlischer Harmonien unter uns zu weilen. Sein herrliches Erlösungswerk begann für uns sichtbar mit der Hochzeit zu Kana. Heute dürfen wir als seine Berufenen und Erwählten in der Fortsetzung seines Werkes auch an einer Hochzeit teilnehmen. Damals sorgte seine Liebe, dass es an Wein nicht mangelte. Heute wollen wir besorgt sein um den geistigen Wein, der in unseren Herzen erst die wahre Freude hervorruft. Und so bin ich gewiss, ganz im Sinne des Herrn zu handeln, so ich dich, Bruder Johannes, bitte, aus dem Tiefinnersten deines Herzens uns etwas zu schenken von dem, was Jesu Liebe in dich legte. Nach dieser Aufforderung fühlte Johannes den Strom innerster Gottverbundenheit in sich einziehen und bat seinen Jesus um die rechten Worte. Dann erhob er sich von seinem Platze, ging hin zu dem neu vermählten Paar, segnete es und sprach: Meine Geliebten, dem Herrn und Heiland Jesus, welcher seine Liebe uns so herrlich offenbart hat, ist es eine rechte Freude, euch glücklich zu sehen. Vergangen ist alle Trauer, ihn nicht mehr unter uns zu sehen, wie einst. Wissen wir doch jetzt, der Herr lebt, er ist bei uns und unter uns. Er weiß, warum er sich unseren suchenden Augen verbergen muss. Seine Liebe aber begleitet uns fühlbar und sorgt immer darum, dass es uns, seinen Kindern und Pfleglingen, an nichts mangele. Auch dieser Abend und diese von Jesus gesegnete Hochzeitsfeier sind ein Beweis seiner fürsorgenden Liebe, mit der er uns, vor allem dir, mein lieber Bruder, und dir, liebe Schwester, die Bedeutung und Heiligkeit eurer Ehe zeigen will. Schon öfter war es uns, seinen Jüngern, vergönnt, mit ihm an einer Hochzeitsfeier teilzunehmen, und stets legte der Meister Wert darauf, die Neuvermählten wie auch alle Teilnehmer über den Zweck und das Wesen der von Gott gewollten Ehe zu unterrichten. Nicht alle, die solchen Bund für das Erdenleben schließen, wissen, dass ohne den Segen von oben die Ehe keinen glücklichen Bestand haben kann. Im Sinnenrausch wähnen viele, sich lieben zu können, aber bald erkennen beide Teile, dass ihre Verbindung ein Irrtum war. Eine Ehe aber, getragen vom Geiste wahrer Achtung und reiner Liebe, zeugt einen besonderen Heiligen Geist, und zwar einen Geist, der nicht Eigentum der Erde, sondern ein Teil der Himmel ist. Aller Himmelherrlichkeiten aber liegen wie ein wohlverwahrtes Gut in den Herzen der Menschenkinder noch verborgen und sollen durch den Geist himmlischer Gemeinschaft erst geweckt werden. Wir durften es erstmalig erleben an unserem Meister selber, der nur mit dem ihm innewohnenden Himmelsgut alle glücklich zu machen suchte, die in innere Verbindung mit ihm kamen. Seiner Liebe heiligste Aufgabe war, alles zu erlösen, allen ein Helfer und Heiland zu sein. Wie eine liebende Mutter alles zu einen und zu ergänzen sucht, was die Welt mit ihrem Unfrieden, mit ihrem zersetzenden Geist in Verwirrung bringt, so stehst du, o Bruder, jetzt vor solcher gewaltigen Aufgabe. Und der Herr, unser heiliger Gott und liebevollster Vater, gab dir darum dieses dein Weib zur Seite, das ihn und alle seine Worte kennt und liebt. In drei Stufen liegt diese Lebensaufgabe vor dir. Erstens, suchet mit eurem Körper, welcher die Hülle eurer Seele ist, stets in die rechte Ordnung zu kommen, damit die zweite Stufe, die Reinheit und Lauterkeit der Seelenregungen, erreicht werden kann. Dann erst ist der Weg zur dritten Stufe offen, wo der Geist alles Lebens, welcher der Geist alles Verstehens und der wahren Liebe ist, sich in euch entfalten und auch entäußern kann. Darum, lieber Bruder, sage ich dir nicht, habet euch wahrhaft lieb und haltet euch die Treue, sondern ich sage euch, ringet um diesen Geist, der sich offenbarte, in und durch Jesum, unseren Meister, auf dass euch die Fülle rechten Gott erlebens werde. Dann bist du, o Schwester, ein Handlanger der ewigen Liebe und ein Hüter und Bewahrer jenes Gutes, welches die ewige Liebe dir schenkte, um zu dienen und zu beglücken. Ringet, ringet nach der inneren Einheit. Nur im Einssein könnt ihr vollbringen euer großes Liebeswerk. Seid euch immer bewusst, so ihr in der rechten Liebe bleibet, könnt ihr alles, was sich als Gegensatz an euch herandrängt, auch überwinden. Denn dann werden auch Helfer erstehen, die aus dem Herzen Gottes zu euch gesandt werden. Ergänzet nun einander das euch noch Fehlende und haltet euch stets vor Augen, wahre Ehen werden im Himmel geschlossen. Dann wird all euer Tun Zeugen von dem beglückenden Geiste himmlischer Harmonien in euch. Dann kann es nicht fehlen, dass auch die Früchte eurer Liebe ein Teil der lichtvollen Himmel sind. Seid euch aber auch bewusst, dass die Schlange noch nicht tot ist, sondern ruhig und versteckt auch in euch noch lebt. Darum hütet euch vor ihr und wachet über den guten Geist in euch, damit der Geifer der Schlange eure Regungen nie verunreinige. Einer trage in Geduld des anderen Last und für immer bedenke, dass vereinte Kräfte, vereintes Wirken und Schaffen auf dem Wege zum Ziele doppelt beglücken. Mein Bruder, du warst ein Heide, doch heilig war dir immer anderer Glaube. Da du aber nun ein Eingeweihter in unseren Glauben wurdest und die Weihe dazu vom Herrn selbst erhalten hast, so wird es dir nicht schwer werden, deine selbstgewählte Lebensaufgabe, ein Heim für verfolgte Freunde Jesu zu gründen. Nun im Sinn des Herrn zu erfüllen. Dein Weib liebt den Herrn wie keiner von uns allen. Und in ihrem Herzen ist schon erbaut ein heiliger Altar für ihn. Achte darum ihr Innenleben. Dann werdet ihr eins. Und sein herrliches Wort: Mann und Weib sollen eines sein, wird in Erfüllung gehen. Und Jesus, unser herrlicher Meister, kann fruchtbringend in euch und dann auch um euch das Werk seiner Erlösung fortsetzen. Die leiderlösende Liebe dränge euch zur Verwirklichung des göttlichen Planes, der auch in euch liegt und euch ahnen und empfinden lässt, was der Meister noch nicht mit Worten ausgesprochen hat. So geht nun euren Weg, getragen von der Liebe all derer, die euch kennen. Blicket nicht nach dem, was hinter euch liegt, sondern nach oben. Denn von dort erhaltet ihr alles, was da nötig ist, zum Überwinden aller noch bestehenden Gegensätze. Auch mein Segen begleite euch und unseres Meisters Liebe und Gnade sei allezeit mit euch. Amen. Alle Augen waren während dieser Rede auf Johannes gerichtet. Magdalena dankte ihm mit den Worten: Bruder Johannes, deine Worte waren wie ein Begießen unserer Herzensblumen, die da die ewige Liebe zu unserer und zu anderer Freude in uns wachsen ließ. Wenn ich aber alle Worte so recht bedenke, die du aus deiner Herzensliebe für uns beide gesprochen hast, da, lieber Bruder, erscheint mir unsere Aufgabe doch sehr groß. Ja, so der Herr und Meister noch dann und wann zu uns käme, so lebte ich in der Hoffnung, ihm meine Sorgen und Nöte offenbaren zu können und Rat von ihm zu erhalten. Denn erfüllen will und muss ich diese unsere Aufgaben. Das bin ich meinem geliebten Jesus schuldig. Johannes antwortete ihr: Schwester, o Schwester, mache dir deinen Lebensweg nicht unnütz schwer. Der Meister hat dich geliebt und mit himmlischer Kost beglückt als Dank für deine Liebe. Meinst du, der Herr könnte je nachlassen, dich zu lieben? Siehe, erst wenn er uns sichtbar genommen ist, beginnt für uns die Zeit der Reife, da wir anfangen müssen, auf uns selber zu achten. Dann entlasten wir ihn und bringen ihm unser Herz zur Freude und Stärkung dar. Dann ist seine Zeit gekommen, wo sein innigster Wunsch erfüllt ist, dass wir immer verbunden sind mit ihm durch den Geist freiester, kindlicher Hingabe. Dann ist nicht mehr Sorge, sondern Kraft und Friede unser Anteil. So lebe nun mit deinem von ihm selbst dir erwählten Lebensgefährten als Bundesgenosse für ihn und sein Werk. Darum ist er gegenwärtig euch fühlbar und vielleicht auch schaubar. seine Liebe sei euer Leben und Sein und eure Hingabe der Dank für alle seine Liebe. Amen. Fröhlich wurde der Tag beschlossen. In allen Herzen glühte der Dank für Jesus, den geliebten Meister. Denn sie wussten, wenn auch unsichtbar ihren Augen, weilte der Herr doch alle beglückend unter ihnen. So endete dieser Tag als ein Ereignis wie zu des Herrn Lebzeiten. Und lange noch erzählte man in Bethanien von der Hochzeit des römischen Hauptmanns. Und wie auch ein Heide, ein Werkzeug der großen Heilandsliebe wurde. O ihr Leser, wachet alle auf und erglühet in der Liebe zu dem, der in seiner großen Liebe sein Leben für uns alle dahingegeben hat, der auch uns gedient bis zu dieser Stunde und uns dienen will, fort und fort, zu unserer Vollendung. Dies gibt uns erst die Kraft, an seinem Erlösungswerke mitzuarbeiten und alle Herzen vorzubereiten, damit sein heiliger Fuß diese Erde wieder betreten kann. Und er, geführt von Kindeshand, in sein Eigentum einziehe. Halleluja. Amen. Bruder Georg Riele.